ARD. Hormongesteuert. Der Wechseljahre-Podcast mit Dr. Katrin Schaudig.
Hallo und herzlich willkommen bei Hormongesteuert, der Podcast für alle Frauen vor, in und nach den Wechseljahren. Und natürlich freuen wir uns, wenn uns auch interessierte Männer zuhören. Wir sprechen hier über alle Fragen rund um die Wechseljahre und wir wollen euch zur Expertin eures eigenen Körpers machen. Mein Name ist Katrin Simonsen, ich bin Moderatorin, Redakteurin bei MDR Aktuell. Und die Expertin an meiner Seite, das ist die Frauenärztin, Hormonexpertin und Präsidentin der Deutschen Menopausegesellschaft, Dr. Katrin Schaudig. Herzlich willkommen, Frau Schaudig.
Ja, hallo Frau Simonsen. Wie schön, dass wir wieder zusammen sprechen.
Und diesmal mit einem Thema, ich darf sagen, was sich vor allen Dingen Frau Schaudig sehr gewünscht hat. Es geht nämlich um die Wechseljahre am Arbeitsplatz. Wie sehr belasten die Wechseljahre die berufstätigen Frauen? Warum sollten sich Unternehmen für dieses Thema überhaupt öffnen? Wie kann der Arbeitgeber den Frauen helfen? Und was wünschen sich die Frauen selbst? Wir haben uns für diese Folge eine Wirtschaftsexpertin eingeladen. Professorin Andrea Rumler ist Ökonomin und Professorin für Marketing an der Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin. Sie hat die Studie Menosupport geleitet, eine Studie, die den wirtschaftlichen Schaden der Wechseljahre für Deutschland berechnet hat. Und dieser Schaden beträgt 9,4 Milliarden Euro jährlich. Hallo Frau Rumler, schön, dass Sie sich heute Zeit genommen haben.
Hallo Frau Simonsen, ich freue mich sehr, hier zu sein.
Frau Rumler, wir wollen gleich noch mal ein bisschen genauer auf Ihre Studie schauen. Vorher machen wir mal einen kleinen Abstecher in die Praxis von Frau Schaudig. Frau Schaudig, Sie sehen ja wahrscheinlich viele Patientinnen, die berufstätig sind, Teilzeit, Vollzeit. Reden Sie mit denen eigentlich darüber, dass die Wechseljahre auch ihren Job beeinträchtigen?
Also ich frage die nicht primär, was macht es mit ihrem Job? Aus den meisten Frauen bricht es eigentlich heraus. Also die Frauen, die ein Problem haben, die also am Arbeitsplatz, die berichten da von alleine. Also die sagen mir dann, also ich kann auch gar nicht mehr richtig arbeiten und ich bin unkonzentriert. Und für mich war eigentlich so ein Aha-Erlebnis, das ist jetzt schon ein bisschen her, eine Kriminalbeamtin, die von weiter weg kam und die eigentlich so diese Perimenopause, über die wir ja schon oft gesprochen haben und die ja ganz besonders mit psychologischen Einschränkungen einhergeht, die mir dann erzählt hat, dass sie in den Vorruhestand gegangen ist mit Ende 40, obwohl sie ihren Beruf geliebt hat, aber gesagt hat, ich habe das einfach nicht mehr geschafft. Die war dann in psychotherapeutischer Behandlung und alle, die gesamte Umgebung, ihr Hausarzt, die Frauenärztin, haben es eigentlich auf eine Überlastung im Sinne Burnout, psychische Erkrankung geschoben. Und es hat bei der dazu geführt, dass sie aufgehört hat zu arbeiten mit Ende 40. Es hat mich völlig schockiert. Und als sie dann bei mir war, habe ich dann gedacht, mein Gott, wenn sie früher gekommen wäre, hätte ich ihr wahrscheinlich helfen können. Aber jetzt war es irgendwie zu spät. Das fand ich schrecklich.
Frau Rumler, in Ihrer Befragung, in Ihrer Studie, was bereitet denn den Frauen die meisten Probleme? Also oft wird ja dann immer gesagt, ja, die schwitzen und die stehen vor der Klasse und schwitzen und können deshalb nicht mehr arbeiten. Sind es tatsächlich die Hitzewallungen?
Nach unserer Studie, die ja gut 2000 Frauen in Deutschland, die berufstätig sind, gefragt haben, war doch an erster Stelle die Konzentrationsprobleme, also körperliche und geistige Einschränkungen sozusagen in Kombination. Das erleben ungefähr 3/4 der Frauen, dito Schlafstörungen. Bei uns kamen die Hitzewallungen, das weiß ich gar nicht auswendig, auf Platz 3 oder 4, so knappe 50% haben darüber berichtet.
Also es ist eher so eine körperliche, geistige Erschöpfung, dann eben auch diese depressiven Verstimmungen.
Ja, die waren auch unter den Top 5, die depressiven Verstimmungen, die ja wirklich viel häufiger vorkommen, als man sich das so vorstellen kann vorher, bevor man sich mit dem Thema beschäftigt.
Da haben wir auch schon eine extra Folge dazu gemacht. Die würden wir euch auch unten in die Shownotes reinpacken. Wen das interessiert, der kann sich das auch nochmal anhören. Frau Rumler, Sie haben gesagt, Sie haben über 2000 Frauen befragt. Ich habe mich ein bisschen gewundert, die waren im Alter zwischen 28 und 67. Wieso so jung?
Weil die Wechseljahre zumindest vereinzelt auch ganz junge Frauen treffen können. Dann sind die nämlich medizinisch verursacht. Zum Beispiel, wenn die Frauen Krebs hatten, eine OP hatten, wenn die Gebärmutter entfernt wurde in frühen Jahren. Also wir haben einen Aufruf, wir haben natürlich vorher lange überlegt, machen wir einen Altersaufruf. sagen, wir suchen Frauen im Alter von bis und haben uns dagegen entschieden und haben eben gesagt, wir suchen berufstätige Frauen und das Thema der Befragung sind die Wechseljahre, also eine sozusagen Selbstrekrutierung.
Und Sie haben vor allen Dingen auch danach gefragt, inwieweit die Wechseljahre die Frauen im Job beeinträchtigen. Was haben die Frauen denn da geantwortet?
Ja, aus den Frauen ist es ähnlich, wie das Frau Schaudich eben berichtet hat, so richtig herausgebrochen. Das haben wir auch bei der Auswertung der sogenannten offenen Fragen gemerkt, wo wir einfach geschrieben haben, wollen Sie uns noch etwas dazu sagen? Da sind wir erschlagen worden von dem vielen, was die Frauen uns sagen wollten. Ja, die Frauen leiden ganz massiv am Arbeitsplatz, so wie ja auch im Privatleben. Aber am Arbeitsplatz hat das ja nochmal eine andere Dimension. Und ja, es kann auch meine Beziehung zerbrechen an den Wechseljahren, aber es kann genauso gut meinen Arbeitsplatz gefährden.
Und was genau, können Sie es ein bisschen näher beschreiben, was genau ist dann der Leidensdruck, weil ich das Gefühl habe, meine Arbeit nicht mehr zu schaffen oder mich verstellen zu müssen oder?
Also erstmal, das kann man ja pauschal nicht für alle Frauen sagen. Also es betrifft immer nur einen Teil der Frauen. Und ja, ein geringer Teil der Frauen gibt an, wir können am Arbeitsplatz offen darüber reden. Unter 5% der Frauen sagen, ich habe eine Führungskraft, die mich unterstützt.
Unter 5%?
Unter 5%.
Wow.
4,8 unter 5%. Weshalb das auch das ist, was sich die Frauen sehr, sehr wünschen. Wir sind ja beim Thema, wieso ist das am Arbeitsplatz so wichtig? Wenn ich körperlich und geistig beeinträchtigt bin, schaffe ich meine Arbeit nicht mehr so effizient, wie ich das vor den Wechseljahren geschafft habe. Genauso wie mich ein anderes Symptom ja behindern würde. Also wenn wir allein den Schlaf nehmen, das wissen wir ja alle auch ohne Wechseljahre, wenn wir mehrere Nächte nicht richtig geschlafen haben, dann sind wir Zombies. Und das passiert den Frauen am Arbeitsplatz. Und wenn sie dann nicht auf ein Klima stoßen, wo sie sich offenbaren können, sage ich das mal, wo sie sagen können, boah, das ist wirklich jetzt, das ist die fünfte Nacht diese Woche, mir geht's so schlecht, kann ich vielleicht heute mal einfach früher gehen? Ich hole das wann auch immer nach. Wenn das nicht möglich ist, dann leiden die Frauen noch mehr.
Und das ist auch das, was die Frauen sagen, was ihnen helfen würde, sich offenbaren zu können und Verständnis zu finden?
Das mit dem Offenbaren ist so eine Sache. Und die Frauen sowieso nicht. Da,
ja, okay.
Da sind die Frauen gespalten. Wie groß jetzt die Gruppen sind, finde ich, ist schwierig abzuschätzen. Ich sage aber jetzt mal so ganz vorsichtig, dass ich das Gefühl habe, dass sicherlich 2/3 der Frauen zumindest innerhalb gewisser Grenzen über möchten, dass die anderen über ihre Beschwerden informiert sind und sie auch darüber reden können. Und sicherlich nicht über alle. Auf der anderen Seite gibt es aber auch Frauen, die sagen, das ist meine Privatsache, das möchte ich nicht teilen.
Ja.
Und wir erinnern uns ja, da bin ich mir sicher, ist bei Ihnen auch schon vorgekommen, die Wechseljahre sind ja keine Krankheit, aber die Wechseljahre betreffen, also die Symptome der Wechseljahre betreffen weit über 90% der Frauen. Also in unserer Befragung haben 93% der Frauen angegeben, sie haben Symptome. Und in anderen Studien kommen auch ähnliche Zahlen raus.
Wir haben jetzt aber ja schon mehrfach darüber gesprochen, dass Frauen dann zum Beispiel vorzeitig in den Ruhestand gehen, wie ihre Patientin, oder längere Zeit dann doch mal ausfallen. Frau Rumler, was sind denn da die Zahlen in Ihrer Studie? Das ist nicht so ganz unerheblich, ne?
Nee, das war auch der Teil der Ergebnisse, der mich am meisten beeindruckt, / erschüttert hat. Also unter allen Studienteilnehmerinnen hat 10% angegeben, vorzeitig in Ruhestand gegangen zu sein oder gehen zu wollen. Und ja, über 50%, gute Nachricht, haben gesagt, sie haben keine Karrierekonsequenzen gezogen. Aber jeweils so 20-30%, da waren mehrfach Antworten möglich, haben Stunden reduziert. Oder ich glaube, das waren knapp unter 20%, haben sogar den Job gewechselt. Im Zweifelsfall natürlich sozusagen nach unten hin oder eine Beförderung ausgeschlagen. Da war der Wert geringer. Also über 40% der Frauen haben Konsequenzen für ihre Karriere aus den Wechseljahresbeschwerden gezogen.
Warum sollten wir uns das schon genau angucken, wie es den Frauen geht und inwieweit das ihre Arbeitskraft beeinträchtigt?
Also zunächst mal sind in der Altersgruppe, wo die Wechseljahresbeschwerden typischerweise sehr hoch sind, 40 plus, ich gehe mal bis 60 hoch, also vor allen Dingen dann ab Mitte 40, die Zahlen berufstätiger Frauen an der Gesamtzahl der Frauen in Deutschland so hoch wie nie zuvor. Also einmal simpler gesagt, mehr Frauen als je zuvor, mehr ältere Frauen, etwas ältere Frauen als je zuvor arbeiten. Davon die Hälfte ungefähr in Teilzeit, die Hälfte ungefähr Vollzeit. Und wir brauchen diese Frauen ja in der Wirtschaft und in der Verwaltung und in der Pflege und wo auch immer. Und bei der Polizei übrigens auch. Ich habe auch von Polizistinnen schon wirkliche Horrorstories gehört. Das ist ein Beruf, der sehr belastend ist mit Wechseljahressymptomen, den belastend auszuhalten. Ich sage nur das Thema, das nächste Klo zu finden, zum Beispiel. Also wir müssen uns um diese Frauen kümmern, weil wenn von den berufstätigen Frauen in dieser Altersgruppe, die 9 Millionen, die Sie ja bestimmt auch schon diskutiert haben, die in Wechseljahren sind, 4 Millionen Konsequenzen ziehen und bei der Berufstätigkeit nachlassen, Beförderungen ausschlagen oder was auch immer, dann haben wir ein Problem. Ich sage nur das Stichwort Fachkräftemangel.
Genau.
Ja. Ja. Aber, ich gehe noch weiter, auch die Frauen haben ein Problem, wenn sie so früh aufhören zu arbeiten, wenn sie keinen Versorger oder eine Versorgerin zu Hause haben, weil ihre Rente geringer ist, weil sie von Altersarmut sehr viel stärker bedroht sind, wenn sie vorzeitig aufhören zu arbeiten. Hm. Das dürfen wir ja auch nicht aus dem Blick verlieren.
Und deshalb ist es im Prinzip auch ein gesellschaftliches Thema mittlerweile, ne?
Richtig, das ist auf jeden Fall ein Thema für die Gesellschaft, auch für die Politik, und auf die Unternehmen kommen wir ja sicherlich gleich noch näher zu sprechen.
Mich interessiert auch nochmal, ich habe ja schon gesagt, dieser Schaden, der jährliche Schaden, den haben Sie auf 9,4 Milliarden Euro jährlich berechnet. Und da sind diese Ausfallzeiten gar nicht mit drin, habe ich gelesen. Also wie kommt diese Zahl zustande?
Ja, das erkläre ich gerne. Und das ist natürlich nur eine Schätzung. Den ganz genauen wirtschaftlichen Schaden kann man ja gar nicht berechnen. Und die Schätzung ist konservativ. Also wenn Sie mich persönlich fragen, denke ich, der wirtschaftliche Schaden der nicht behandelten Wechseljahresbeschwerden ist noch viel höher. Wir haben den folgendermaßen ermittelt. Wir sind auf britische Studien gegangen und die Briten haben ungefähr geschätzt, dass Frauen, die in den Wechseljahren sind und die unter den Symptomen leiden und die nicht adäquat behandelt werden, etwa eine halbe Stunde Produktivität in der Woche verlieren. Stellen Sie sich das so vor, wie eben schon beschrieben, Sie schlafen nicht richtig, Sie haben Brain Fog, dann brauchen Sie für dieselbe Aufgabe länger als vorher. So diese halbe Stunde pro Woche, im Durchschnitt wohlgemerkt, haben wir genommen und mit den Frauen in der entsprechenden Altersgruppe, und wir haben sogar Frauen erst ab 50 genommen, weil die Britinnen und Briten das auch so gemacht haben. Also ich persönlich hätte die Zahl noch niedriger angesetzt, die Altersgrenze. Wir haben die Frauen ab 50 genommen, geguckt, wie viel sind davon in Deutschland berufstätig, Vollzeit, Teilzeit, haben den Gender Pay Gap, dass die Frauen immer noch weniger verdienen im Durchschnitt als die Männer, abgezogen und das Ganze mit dem Beitrag zum Bruttoinlandsprodukt, also zu dem, was wir gesamtwirtschaftlich erwirtschaften, mal genommen.
Und gar nicht geschaut sozusagen, was sind wirklich Fehlzeiten, und das ist gar nicht mit drin.
Nein, das ist nicht mit, drin.
Konnte
was auch nicht mit drin ist,
erfasst werden wahrscheinlich.
Was auch nicht mit drin ist, dass die Frauen vorzeitig in Ruhestand gehen und Beförderungen ausschlagen. Das Beförderungen ausschlagen zum Beispiel, das ist schlicht überhaupt nicht ermittelbar. Mhm. Punkt. Wie wollen Sie das messen? Wir wissen nicht, wie viele Frauen in Deutschland jährlich Beförderungen ausschlagen. Wir können keine Unternehmensbefragung dazu machen. Und wir wissen auch nicht, was die jeweiligen Frauen verdienen. Und das mit dem vorzeitigen Ruhestand, das ist ja auch etwas, was wir schon länger wissen, dass Frauen im Durchschnitt früher in den Ruhestand gehen als Männer. Da werden vermutlich auch die Wechseljahre eine wichtige, aber nicht die ausschließliche Rolle spielen. Wir haben in unserer Befragung zwar danach gefragt, was die Frauen aufgrund ihrer Wechseljahresbeschwerden machen, aber trotzdem lässt sich das nicht sozusagen zu 100% klinisch auseinanderdividieren.
Statistisch sauber,
ja.
Genau.
Aber was ja auch bei Ihrer Berechnung nicht mit drin ist, Frau Rummler, wenn ich das richtig entsinne, ist die Kosten, die zum Beispiel auch durch Klinikaufenthalte bestehen. Und das meine ich jetzt gerade die Frauen, die ausfallen, ganz und gar ausfallen, also krankgeschrieben sind, gar keine Produktivität mehr haben, aber die dann in eine psychosomatische Klinik geschickt werden mit vermeintlicher Burnout-Diagnose und. Das kostet ja die Wirtschaft auch nochmal unglaublich viel Geld. Also die Krankenkassen in dem Fall, aber das muss ja auch irgendwo herkommen. Also das ist ja da gar nicht mit drin mit den 9,4 Milliarden.
Das stimmt, ne? Das ist nicht mit drin und pack jetzt noch was drauf, was da nicht drin ist. Wenn die Frauen vorzeitig aufhören zu arbeiten, müssen sie am Arbeitsplatz ersetzt werden. Wir wissen aus Berechnungen von Personalwirtschaftlern, wie teuer das für die Unternehmen ist. Das kann durchaus auch mal ein halbes bis ein Jahresgehalt für eine qualifizierte Stelle kosten, jemanden zu ersetzen. Ich muss Stellenanzeigen platzieren, ich muss mich durch, selbst wenn es eine künstliche Intelligenz ist, die muss ich durch ganz viele Bewerbungen schicken, ich muss Gespräche führen, Personenauswahlen, Verträge verhandeln. Wenn die Frauen länger in ihrem Job wären, hätte ich dieses Problem nicht so häufig. Mhm. Also auch diese Kosten, die wahrscheinlich sogar quantifizierbar wären, aber das ist nicht so leicht auszurechnen, auch die sind nicht drin.
Und was man ja auch nicht vergessen darf, eigentlich so das einzelne Schicksal, ne, der Frauen, die ja wahrscheinlich auch mit Herz und mit viel Energie arbeiten gegangen sind und die dann wahrscheinlich auch eher verzweifelt sind, ne, dass sie ihren Job nicht weitermachen können oder die vielleicht andere Karriereideen hatten für ihre Zukunft. Haben Sie das auch abgefragt, wie stark die Frauen dann auch mit sich ringen, wie schwer ihnen das vielleicht auch fällt, solche Entscheidungen zu treffen?
Nee, das war in unserer Befragung nicht drin. Und man muss ja auch im Kopf behalten, wir haben Frauen gefragt, die berufstätig sind oder in den letzten 5 Jahren berufstätig waren. Also die schon länger raus sind, sind nicht mit drin. Aber auch die gerade aufgehört haben, haben wir da letztlich nicht erfasst. Ich glaube, wenn wir da eine offene Frage gemacht hätten, hätten wir auch wieder sehr viele, sehr, sehr, sehr viele Meldungen bekommen, die uns wirklich Monate gekostet haben, die irgendwie zu versuchen, sozusagen zu bändigen und in Kategorien zu packen.
Also wir haben ja auch eine Mailadresse, hormongesteuert@mdraktuell.de. Da schreiben uns viele Frauen auch ihre Leidensgeschichte und viele schreiben, hätte ich diesen Podcast doch mal 10 oder 20 Jahre früher gehört. Und die berichten eben auch davon, dass sozusagen der Zusammenhang nicht erkannt wurde zwischen Wechseljahren und Symptomen und dass die meisten dann peu à peu Arbeitszeit reduziert haben oder ihren Job ganz aufgegeben haben. Frau Schaudig, da hatten wir ja auch schon mal drüber gesprochen, über diese Falschdiagnosen, ne? dass Ärzte diesen Zusammenhang nicht erkennen. Wenn das nicht wäre, wenn Frauen gut medizinisch versorgt wären in dieser Zeit, könnte man sicherlich diese Zahl des wirtschaftlichen Schadens deutlich reduzieren, oder?
Ja, da bin ich absolut sicher. Also ich persönlich würde in so einer Situation, wenn jemand so einen hohen Leidensdruck hat, tatsächlich eine Hormontherapie raten. Das wollen natürlich nur nicht alle Frauen, manche dürfen es auch nicht. Ich glaube, gerade die gute hormonelle Betreuung in dieser Phase würde ganz viel abschwächen. Und da sehe ich nun täglich Beispiele in meiner Praxis, dass Frauen, die sich darauf einlassen, und wir haben ja auch schon besprochen, gerade die Behandlung in der Perimenopause, wenn der eigene Eierstock noch mitmischt, die ist ja ein bisschen tricky. Da kommt man ja nicht immer mit bioidentischen Hormonen so super gut klar. Aber wenn die gut eingestellt sind, dann kommen die auch manchmal zu mir und sind völlig begeistert und sagen, ja, ich bin wieder die Alte, ich bin wieder voll da, ich kann halt wieder schlafen. Und dieser Schlaf ist schon spannend. Und ich finde auch das interessant, Frau Rumler, dass auch in Ihrer Studie gar nicht rauskam, dass die Hitzewallungen so das Problem sind. Das deckt sich auch mit anderen Befragungen weltweit übrigens. Da hat man Frauen einmal nach der Häufigkeit ihrer Symptome gefragt, aber hat gleichzeitig auch gefragt, wie stark beeinträchtigt sie das Symptom. Und da sind die Hitzewallungen überhaupt nicht Top One, sondern da sind tatsächlich die Schlafstörungen ganz entscheidend und aber auch die depressiven Verstimmungen, Konzentrationsschwierigkeiten. Also die werden häufig in der Rangliste der Einschränkung durch Beschwerden viel höher gelistet. Das kann man alles behandeln. Und man muss halt mit der Frau besprechen, was los ist. Das Entscheidende. Und deswegen glaube ich auch, dass wir vielleicht durch diesen Podcast, aber auch durch viele, viele andere Aktivitäten, die im Moment ja deutschlandweit laufen, auch ein Bewusstsein auch bei anderen Fachrichtungen wecken. Im Moment sind gerade die Orthopäden so ein bisschen auch im Fokus, die jetzt merken, aha, Gelenkbeschwerden können auch was mit Wechseljahren zu tun haben, aber auch eben Neurologen, Psychiater, aber auch ganz viel die Hausärztinnen und Hausärzte, die müssen wir noch erreichen. Die wissen, da ist immer noch nicht das Bewusstsein gut genug. Und Schlafstörung ist natürlich ein Thema, was Frauen insgesamt etwas mehr beeinträchtigt als Männer. Da gibt es auch Daten dazu. Ich finde, man kann da ganz viel erreichen und die Frauen werden arbeitsfähiger. Ich kann es nur aus meiner Sprechstunde sagen. Die kommen wieder und sagen, ja, ich bin wieder da, wo ich vorher war.
An dieser Stelle wieder eine kleine Unterbrechung für meinen Hörtipp. Und der Hörtipp heute ist auch einer in eigener Sache, denn ich durfte zu Gast sein bei meiner tollen Kollegin Juliane Neubauer im Podcast Tabubruch. Dort habe ich meine persönliche Wechseljahre-Geschichte erzählt, denn ich habe genau das erlebt, worüber wir heute hier sprechen. Ich konnte viele Monate nicht arbeiten gehen, weil die Ärztinnen und Ärzte den Zusammenhang zwischen Symptomen und Wechseljahren einfach nicht erkannt haben. Wenn ihr neugierig geworden seid, hört doch mal rein in den Podcast Tabubruch. Juliane spricht dort jeden Monat mit Menschen, die ungewöhnliche Geschichten zu erzählen haben. Tabubruch hört ihr genau wie unseren Hormongesteuert-Podcast in der App der ARD Audiothek und den Link, den packen wir in die Shownotes. Kommen wir nochmal zu diesen 9,4 Milliarden Euro Wirtschaftsschaden. Frau Rummler, haben Sie das Gefühl, dass als Sie sozusagen Ihre Studie veröffentlicht haben und diese Zahl im Raum stand, dass das schon so eine Art Weckruf war?
Jein, weil der Weckruf war, die ursprüngliche Menosupport-Studie war mein Eindruck. Also sozusagen die Auswirkungen am Arbeitsplatz auf die Arbeitsfähigkeit der Frauen. Das war mein Eindruck, das war ein Weckruf. Diese 9,4 Milliarden habe ich ehrlich gesagt am Ende unseres zweijährigen Forschungsprojektes berechnet. Und ich kann Ihnen auch ganz genau sagen, warum. Weil ich das nämlich permanent gefragt worden bin in Interviews. Wie hoch ist denn jetzt der wirtschaftliche Schaden? Und dann habe ich gesagt, ich weiß es nicht. Und irgendwann habe ich gesagt, warum weiß ich das eigentlich nicht? Habe mir, wie gesagt, einen Kollegen gesucht mit Know-how in dem Bereich, jemandem, der sich in Wirtschaftspolitik sehr gut auskennt, der lange im Wirtschafts- und Ministerium und Kanzleramt gearbeitet hat. Und mit dem habe ich mich in mehreren Sitzungen zusammengesetzt. Wir haben die Zahlen zusammengesucht und sozusagen eine Schätzung abgegeben. Also es war eher andersrum. Okay. Was die gute Nachricht ist, weil der Weckruf, den wir reden ja jetzt weitgehend auch über Arbeitgeber, also wir sind ja beim Thema Arbeitsplatz, der schon in einer ganzen Reihe von Betrieben, Unternehmen und Verwaltungen angekommen ist. Aber nur der Weckruf, nicht, dass die was machen.
Und werden Sie manchmal auch gefragt, ja, warum sollen jetzt die Unternehmen sich mit dem Thema Wechseljahre befassen? Das ist doch eher was Medizinisches oder eher ein privates Problem?
Sage ich nur drauf, nein.
Oh, okay.
Nein, das werde ich wirklich nicht gefragt, das bin ich nicht gefragt worden. Wer das Thema versteht, versteht intuitiv die Bedeutung. Also wenn die Leute die Zahlen sehen und hören und sehen, dass eben unter allen Befragten 10% und bei den über 55-Jährigen fast 20% vorzeitig in den Ruhestand gehen oder das machen wollen. Allein die Zahlen reichen für die Wirtschaftsleute aus, um zu sagen, oh mein Gott, da müssen wir was tun.
Und haben Sie so einen groben Überblick, wie viele Unternehmen da tatsächlich schon aktiv geworden sind?
Die Antwort darauf lautet nein, den groben Überblick habe ich nicht. Wir haben keine Studie dazu gemacht. Es gibt eine andere Studie. Da ist rausgekommen, dass eine Reihe von Unternehmen aufgeschreckt sind. Ja, die sind in Phase 1, das, was ich eben beschrieben habe. Die sagen, ups, da haben wir ein großes Problem. Von da, das ist ja ein bisschen ein deutsches Problem, von der Problemerkenntnis zum Beheben des Problems zu gehen, ist noch ein bisschen ein Schritt. Wenn ich jetzt schätzen müsste, würde ich sagen, 5% der Unternehmen haben schon ein Angebot, was man auch Angebot nennen kann.
Da werden
aber noch mehr kommen.
Ja, da fallen immer so Namen wie SAP und Vodafone zum Beispiel. Ne?
Richtig,
genau.
Richtig.
Und Frau Schaudig, Sie selbst haben ja auch schon in Unternehmen Vorträge dazu dem Thema gehalten, ne?
Ja, ich finde es interessant, Frau Rummler, dass Sie 5% ins Rennen werfen. Das sollte man tatsächlich mal Das sollte man tatsächlich mal untersuchen. Es wäre super spannend. Mein Eindruck ist, dass es mehr werden. Also bei mir vergeht keine Woche, wo ich nicht von mindestens einer Firma angeschrieben werde. Wir haben das jetzt mittlerweile schon so halb professionalisiert, weil ich das alles nicht gar nicht bearbeiten kann, diese Anfragen. So viel ist es, dass wir haben ja diese Hormonakademie gegründet, Frau Schwenkhagen und ich, wo wir Fortbildung vor allen Dingen für Ärzte anbieten. Aber über diese Plattform lassen wir jetzt auch die ganzen Anfragen in Betrieben laufen, weil wir es gar nicht alles selber organisieren können. Was ich spannend finde, ist, also die erste Anfrage so ganz konkret hatte ich vor knapp 2 Jahren. Das hat dann noch mal ein bisschen gedauert. Es war eine große Firma, ich glaube, ich darf den Namen sagen, Edeka war das in dem Fall, wo die Zentrale hier in Hamburg sitzt. Und die haben mich gefragt, ob ich einen Vortrag halten könnte. Und die haben dann auch im Rahmen eines Gesundheitstages angeboten, ihren Mitarbeiterinnen, es waren nur Frauen, eine persönliche Beratung von 20 Minuten durch mich. Das heißt, ich bin da wirklich hin und habe den ganzen Tag Frauen beraten, im 20-Minuten-Takt. Ich konnte die ja jetzt nicht als Frauenärztin in dem Fall betreuen. Das heißt, ich habe ja keine Rezepte ausgeben können oder ähnliches, aber ich habe die beraten. Das war so der Startschuss. Wir haben das dann hier in der Handelskammer von Hamburg vorgestellt. Da gibt es ein Gremium von Gesundheitsbeauftragten. Daraufhin hat noch eine weitere kleinere Firma aber auch ein ähnliches Angebot gemacht. Und inzwischen ist es fast so, ich komme kaum noch hinterher mit den Anfragen. Und ich weiß auch von anderen Frauen, die sich mit dem Thema beschäftigen, gar nicht nur Frauenärztinnen und Frauenärzte, dass doch zunehmend die Anfrage kommt am Arbeitsplatz. Es gibt eine große Firma in Hamburg, die darf ich nun explizit nennen, das ist die Firma Beiersdorf. Die haben allerdings auch eine wirklich extrem gute Gesundheitsabteilung, finde ich. Ist auch eine sehr große Firma. Und da haben wir angefangen, auch das ging los so vor einem Dreivierteljahr oder so, dass wir erstmal einen Vortrag gehalten haben für alle. Da habe ich auch inzwischen einen Vortrag weltweit für Führungskräfte gehalten. Das setzen die dann auch auf ihre Internetplattformen. Also was mache ich in den Vorträgen? Da erkläre ich einfach mal überhaupt, was sind die Wechseljahre und was kann man so machen. Kommt natürlich auch das Hormonthema auf. Aber was die Firma jetzt macht, ist, dass sie regelmäßig einmal im Monat eine Art Sprechstunde anbietet, wo eine Mitarbeiterin meiner Praxis, ärztliche Mitarbeiterin inklusive ich, im Turnus 3 bis 4 Stunden Frauen beraten im 20-Minuten-Takt. Die Frauen sind extrem dankbar und ich finde das ein super tolles Konzept. Ich glaube, das ist eigentlich der Weg, den die Firmen gehen müssen. Also einmal Aufklärung durch Vorträge. Für die großen Firmen ist es natürlich einfacher, weil die natürlich mehr finanzielle Mittel haben. Das ist ja alles nicht umsonst, klar. Aber ich glaube, dass doch viele Firmen aufwachen. Und ich glaube, dass wir bei über 5% sind, Frau Rummler. Aber das ist nur eine grobe Schätzung.
Ja, die Betriebswirtin von uns bin ich. Wir haben in Deutschland 3,5 Millionen Unternehmen. Nur zur Information. Davon sind natürlich ganz viele Ein-Frau-Ein-Mann-Betriebe. Und ja, mir geht es auch so. Ich halte jetzt nicht im Wochenturnus, aber ich bekomme auch regelmäßig Anfragen und rede regelmäßig auch in Unternehmen. Im Übrigen bedauerlicherweise bisher weitgehend vor Frauen. Auch wenn Führungskräfte eingeladen sind, kommen die Männer noch nicht. Aber ich sitze mit einer Co-Autorin gerade an Handlungsempfehlungen für Führungskräfte zum Thema Wechseljahre an Arbeitsplatz. Und das wird noch vor dem Sommer rauskommen. Und das wird sozusagen ganz groß an die Unternehmen verteilt werden. Also wir tun da alle unser Bestes. Aber die Frage war ja, wie viel tun tatsächlich was? Genau. Ich sag jetzt mal, Problembewusstsein haben meiner Einschätzung nach so 20-30%. Es reicht aber übrigens nicht, dass die Diversity oder der Diversity-Beauftragte Problembewusstsein hat. Es muss die Führungsebene erreichen. Weil das, was die Frauen am meisten wünschen, ist, dass die Führungskräfte sie unterstützen. Also es geht gar nicht darum, fürs Unternehmen sehr viel Geld auszugeben. Und ich bin im Übrigen genau der Meinung wie Frau Schaudig, was wir brauchen, sind Informationen und dann praktische Hilfestellung für die Frauen. Also praktische Hilfestellung durch Gynäkologinnen oder andere Beratungsstellen.
Frau Rummler, Sie haben schon gesagt, was die Frauen sich wünschen, ist, dass die Führungskräfte Bescheid wissen und sensibilisiert sind. Was wünschen die sich denn noch? Das haben Sie ja auch abgefragt in Ihrer Studie.
Ja, wir haben eine große, was was gibt es schon und daraufhin auch aufbauend und was wäre gut, wenn es das gäbe, Liste gehabt. Direkt nach dem Wunsch, dass die Führungskräfte sensibilisiert werden für das Thema, was 3/4 der Frauen sich wünschen, stehen die Mitarbeitenden. Also die Frauen empfinden auch weibliche wie männliche Mitarbeitende als bisher nicht besonders unterstützend und sensibilisiert. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass mehr als die Hälfte der Frauen angibt, das Thema Wechseljahre ist bei uns noch tabu am Arbeitsplatz. Das versuchen wir ja gerade zu ändern. Also das ist, wie gesagt, Work in Progress. Ich finde, in den 2 Jahren hat sich schon einiges getan, aber wir müssen noch weitermachen und wir müssen eben versuchen, wirklich die Mehrzahl der Unternehmen und Betriebe zu erreichen. Also wir sind da, stecken da in einem Prozess. Was wünschen sich die Frauen noch? Die Frauen haben eigentlich eine Reihe von Sachen, die sie gut fänden, aber wie gesagt, an erster Stelle stehen die Sachen, die sozusagen gar kein Geld kosten und die nur mit Sensibilisierung zu tun haben. Mhm. Also die möchten gesehen werden, die Frauen mit ihren Problemen. Und dann ist aber auch praktische Hilfestellung von Betriebsärzten durchaus gewünscht, als Angebot zumindest. Oder wenn es die nicht gibt oder die nicht spezialisiert genug sind, ist das, was Frau Schaudig macht, natürlich ehrlich gesagt noch viel besser, als wenn das Betriebsärztin oder Arzt macht. Ruheräume, ein weiteres Thema, was wir vielleicht gleich noch diskutieren können. Es kommt eben auf den Arbeitsplatz an, Zugang zu Toiletten, atmende Berufsbekleidung. Also Frau Schau, die steckt ja in Berufsbekleidung, wenn sie arbeitet, aber die ist, hoffe ich, aus Baumwolle. Es gibt
natürlich
es gibt eine Reihe von Frauen und auch übrigens armen Männern, die so in Plastikdingern stecken und die, wenn man Hitzewallungen hat, ich mir auch als sehr unangenehm vorstelle. Flexibilisierung der Arbeitszeit ist auch ganz wichtig, wenn das geht. Und der Arbeitsbedingungen, dass ich, wenn es mir nicht so gut geht, ich im Homeoffice bleiben kann. Was ja nur für weniger als die Hälfte aller Arbeitsplätze in Deutschland möglich ist.
Ja, ja, das wollte ich gerade sagen. Ne? Also die Ärztin in der Schicht oder die Pflegerin oder die Bahn fährt oder was weiß ich.
Genau.
Die können ja schlecht sagen, wow, heute war meine Nacht aber schlecht, ich komme dann mal erst am Vormittag vorbei, obwohl sie Frühschicht hatten. Also das ist so eine Forderung, bei den einen funktioniert es, bei den anderen funktioniert es nicht.
Richtig, deshalb muss man sich die Art, die Unternehmen oder Verwaltung und Arbeitsplätze angucken. Mhm. Und ich mache jetzt mal ein Beispiel, wie das dann gehen könnte. Wenn ich ein großes Krankenhaus wäre und es um den Einsatz der Pflegekräfte da geht oder der Mitarbeiterinnen, kann ich ja zum Beispiel sagen, es gibt eine Online sozusagen Tauschbörse. Oder es gibt vielleicht auch, ich kann mich eben, es hilft ja alles den Frauen, ich kann 5-mal im Jahr sozusagen den Joker ziehen und sagen, jetzt nicht. Und wie gesagt, da ist einfach vorgesorgt. Ich weiß, das geht an der Kostendruckrealität der Krankenhäuser vielleicht ein bisschen vorbei. Aber nochmal, ich bin der festen Überzeugung, wenn die Frauen weniger häufig aus dem Job kippen, weil sie von den Wechseljahresbeschwerden überwältigt werden, dann haben auch die Arbeitgeber finanziell was davon.
Diese Sensibilisierung der Führungskräfte, die offene Kommunikation, was genau macht das sozusagen für die Frauen besser am Arbeitsplatz?
Das macht es besser, wenn sie das wollen, dass sie einfach über ihre Beschwerden reden können. Dass sie auch mal sagen können, puh, also letzte Nacht war nicht so toll, seid mal heute nett zu mir. Ja. Hm. Oder wenn wir die Hitzewallungen, die ja tatsächlich nicht die Nummer 1 Beschwerde sind, aber durchaus unter den Top 4 bis 5 sind, wenn das der Fall ist, dann und man im Büro arbeitet, kann man ja sagen, möchtest du vielleicht einen Platz am Fenster haben? Oder sollen wir dich mal ins Einzelbüro setzen? Oder einfach, das sind ganz viele simple Sachen, dass auf diese simplen Sachen jemand eingeht. Und ansonsten, wir wollen doch alle gesehen werden und wenn es uns nicht gut geht, möchten wir, dass uns jemand tröstet. Hm. Und das sollte ja auch am Arbeitsplatz so sein. Und wenn das die Wechseljahre eben so ein Tabu sind, wenn die da nicht rausgeholt werden können, dann geht das nicht.
Hm. Ich habe in der Vorbereitung gelesen, dass sozusagen Arbeitnehmerinnen wenn sich das Unternehmen mit dem Thema beschäftigt und auch Weiterbildung anbietet oder andere Sachen anbietet, dass die sich dann auch sehr gewertschätzt fühlen und irgendwie auch ihrem Unternehmen verbundener fühlen, weil sie sagen, ja, die wollen, dass ich hier bleibe, dass ich weiter arbeiten kann, die wollen mich unterstützen. Also das schon allein sozusagen, auch wenn es nur Informationsveranstaltungen sind, mhm, dass das schon so ein gutes Gefühl gibt.
Das denke ich auch. Und ich halte ja auch Vorträge, vorwiegend online, weil ich nicht dauernd rumreisen kann, für Unternehmen, für Mitarbeiterinnen hauptsächlich. Und ich merke inzwischen schon, wie die Atmosphäre im Unternehmen ist. Auch daran, was die Frauen fragen oder ob sie das Thema vielleicht auch abwehren. Und da gibt's eine Reihe von Unternehmen, wo die Frauen dann, mehrere Frauen sich melden und sagen, ehrlich gesagt habe ich das Gefühl, wir haben es ganz gut hier. Ja, da wird ja schon, guckt mal zu den anderen. Wir haben ja schon die Möglichkeit und die Möglichkeit und die Möglichkeit. Und dann merkt man eben, da hat sich schon was bewegt. Und es gibt Unternehmen, wo ich nenne es jetzt mal gegen eine Schweigemauer so ein bisschen rede. Und ansonsten, wenn da Männer zuhören, ich berichte natürlich auch in meiner Hochschule ab und zu, nur ganz kurz über das Thema. Und meine Dekanin hat mir beim letzten Mal amüsiert hinterher gesagt, als du darüber geredet hast, haben die Männer auf den Boden geguckt.
Ach, interessant.
Und das ja. Gefühl habe ich auch bei den Online-Vorträgen. Ich sehe ja nicht, was die Leute machen. Mhm. Die haben da eine schwarze Kachel im Normalfall. Aber das Gefühl habe ich auch bei einer Reihe von Männern. Und es schalten sich kaum Männer bei mir bisher zu den Veranstaltungen zu. Es ändert sich auch bei mir gerade. Die Veranstaltungen, für die ich angefragt werde, sind immer größer und immer mehr explizit für Führungskräfte. Okay. Und die müssen wir auch erreichen.
Ja, Frau Schaudig, haben Sie schon vor Führungskräften, männlichen Führungskräften, geredet in Angesicht zu Angesicht?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich sehe die natürlich, ich halte auch fast immer Online-Vorträge. Und zwar nicht nur, jetzt kommt eigentlich auch das, was die Betriebe daraus machen, nicht nur, weil ich nicht durch die Gegend fahren kann dauernd, sondern weil damit auch Mitarbeiter im Homeoffice oder an anderen Arbeitsstellen, also das ist tatsächlich aus Sicht der Arbeitgeber entscheidend, dass sie sagen, wir erreichen viel mehr, wenn wir es online machen. Das finde ich ein gutes Argument. Insofern geht es mir aber so wie Frau Rumler, ich sehe die nicht unbedingt. Was ich sehr spannend finde, ist, dass ich jetzt auch Anfragen konkret habe, dass ich Betriebsärzte ausbilden soll. Das ist eigentlich ein total guter Hebel, weil ich damit natürlich auch die Versorgung vor Ort verbessern kann. Den Betriebsärzten geht es natürlich vor allem darum, ich muss es erkennen. Das heißt, den Betriebsärzten würde ich sagen, okay, ihr müsst auf diese und jene Dinge achten und das könnt ihr tun. Ich muss noch mal eins sagen zu diesen, also diese Enttabuisierung, was mir sehr gut gefällt. Es gibt ein großes Unternehmen in Hamburg, staatlicher Art, da geht es um Seefahrt und Schifffahrt mit 800 Mitarbeitern und ich habe da relativ viele Frauen lustigerweise bei mir in der Sprechstunde. Und da kam neulich jemand, selber Führungskraft, die mir dann sagte, ach, wissen Sie, wir fragen uns morgens immer, wie viel Gel hast du denn heute genommen? Das hat mir sehr gut gefallen, muss ich gestehen, weil ich da so gesehen habe, also auch die Chefin mit der Sekretärin und so, also die reden, also das Tabu wird kleiner. Ich muss aber jetzt schon noch mal eins sagen und ich bin ja ganz sicher nicht jemand, der sagt, Hormone im Gießkannenprinzip für alle Frauen in den Wechseljahren. Da bin ich wirklich von entfernt. Also ich glaube, der richtige Weg wäre in den Betrieben erstmal, dass man diese Angebote macht, dass die Betriebsärzte besser darauf hören. Aber wenn es tatsächlich einen hohen Leidensdruck gibt, dann muss die Gynäkologin oder der Gynäkologe eingreifen und Hormone geben. Das hört sich jetzt so ein bisschen holzhammermäßig an, aber ich finde, das habe ich auch vorhin schon gesagt, wenn jemand einen hohen Leidensdruck hat, dann muss sie ordentlich hormonell behandelt werden, zumindest für eine gewisse Zeit. Und dann braucht die keinen Ruheraum mehr, ich muss es jetzt mal so sagen. Und gerade die kleineren Betriebe, die haben natürlich viele Nachteile. Kleinere Betriebe, ich fand es interessant, Frau Rumler, was haben Sie gesagt, 3 Millionen, 500.000 Betriebe?
Dreieinhalb, genau,
habe ich mir jetzt gemerkt. Aber da sind natürlich, wie Sie auch gesagt haben, ganz viele kleine Betriebe dabei. Die haben vielleicht zufällig gar nicht so viele Frauen in dieser Altersgruppe, aber die können sich das natürlich auch alles nicht leisten. Was meine Vorstellung wäre, dass es dann für diese kleinen Betriebe so eine Gruppengeschichte gibt, wo die Arbeitgeber sich mit einklinken können, auch finanziell, und sagen, okay, wir machen hier so eine Gruppe von kleinen Unternehmen und bieten unseren Frauen das Gleiche, was die ganz Großen. Also ich glaube, der Schritt ist A, gute Erkennung, dafür müssen Frauen ausgebildet werden, die Betriebsärzte, und die Betriebe müssen quasi es wahrnehmen und auch anbieten. Und dann kommt der nächste Schritt, dass dann den Frauen der Zugang zu einer vernünftigen medizinischen Beratung geboten wird. Und jetzt haben wir natürlich das Ressourcenproblem. Also im Moment ist das Angebot für eine gute Beratung noch, da ist noch sehr viel Luft nach oben, also im frauenärztlichen Bereich, aber da arbeiten wir ständig dran. Und so wie Sie, Frau Rummler, auch sagen, ja, jetzt will ich an die Führungskräfte ran. Wir müssen sozusagen auf verschiedenen Ebenen Menschen erreichen, um das Problem bewusst zu machen, zu enttabuisieren, und den Frauen, und ich sage das nochmal, dramatisch leidet ein Drittel so mittel, und denen müssen wir eine anständige Hilfe zukommen lassen. Und das kann der Betrieb nur bedingt leisten. Das muss ich leider so sagen. Das ist dann tatsächlich Job der Ärzte. Oder finden Sie das jetzt ganz falsch, Frau Rummler?
Nein, das sehe ich ganz genauso. Und ich sehe auch, finde das großartig, dass Sie Betriebsärzte aus- und weiterbilden. Mhm. Wir haben im vergangenen Jahr für 3 Zielgruppen Artikel geschrieben. Eine davon waren Betriebsärzte. Die anderen waren Mitarbeiter und Führungskräfte im betrieblichen Gesundheitsmanagement. Und das dritte waren die Personalabteilungen in den Unternehmen. Und wir haben jeweils sozusagen in eine der führenden Fachzeitschriften einen dicken Artikel über unsere Studie gesetzt. Und von den Betriebsärztinnen, es kommen ja immer mehr Frauen als Männer, höre ich eben auch, wir haben das Thema jetzt wirklich auf dem Schirm. Was ja genau Zweck der Aktion war. Und ich sehe das aber auch ansonsten genauso. Also es geht jetzt nicht darum, im Betrieb sozusagen eine eigene kleine Praxis aufzubauen, sondern es geht darum, den Frauen, die wirklich massiv leiden, und übrigens auch denen, die Mittel leiden, weil auch das beeinträchtigt die Arbeitsfähigkeit, die gezielt zu beraten und sie weiterzuleiten dahin, wo ihnen geholfen werden kann, hoffentlich.
Ich habe auch manchmal so überlegt, ich meine, gerade Frauen, auch Frauen, die Karriere machen, in Führungsetagen aufsteigen, die müssen ja sozusagen auch immer ein bisschen mehr geben, um auf Augenhöhe ihrer männlichen Kollegen mitmachen zu können, ne? Wenn die dann Kinder bekommen, dann ist da schon mal so ein kleiner Einschnitt. Jetzt sind die in den Wechseljahren, die gehen doch nicht zu ihren Chefs und sagen, nehmt bitte mal Rücksicht auf mich, weil ich jetzt in den Wechseljahren bin, weil die machen sich ja sozusagen alles kaputt, was sie vorher aufgebaut haben, dass sie die taffen Führungsfrauen sind.
Ja, das höre ich auch von Frauen, wenn ich mit einzelnen Frauen rede. Also ich kann aus unserer Studie nichts dazu sagen. Ich kann nur sozusagen drumherum berichten. Und ich würde jetzt gerne kurz noch eine neue Studie erwähnen, die der Healthcare-Frauen. Das ist ein Zusammenschluss von weiblichen Führungskräften in der Gesundheitsbranche im weiteren Sinne. Die haben eine aktuelle Studie unter Führungskräften gemacht zum Thema Wechseljahre am Arbeitsplatz. Und die haben dazu einen Teil der Menosupport-Studie die Fragen einfach wiederholt, sodass wir da sehr schön sehen können, wie denken die weiblichen Führungskräfte oder wie verhalten die sich versus alle Frauen. Und wir sehen, die leiden genauso. Also die Symptomatik ist auch bei deutlich über 90% berichten, dass sie Wechseljahressymptome haben. Aber sie lassen sich signifikant weniger krank schreiben. Ja? Also sie ziehen auch weniger Karrierekonsequenzen. Aber das ist jetzt mein Kommentar. Wenn was ganz Drastisches ist, dann natürlich unter Umständen schon. Das sehen wir auch manchmal, wenn wir sehen, dass sich eine sehr prominente Frau zurückzieht von ihrem Job und wir uns fragen, warum ist das so? Das können durchaus auch die Wechseljahre sein. Also die beißen mehr die Zähne zusammen. Mhm. Aber auch die gehören natürlich genauso unterstützt wie alle anderen Frauen, wenn nicht sogar mehr, weil das ja sozusagen die Leistungsträgerinnen in den Unternehmen sind.
Ja, aber Sie haben ja auch gesagt, es gibt ja auch Frauen, die sagen, ich möchte darüber eigentlich in der Firma nicht reden. Es ist ja auch alles so ein bisschen schambehaftet und vielleicht eben auch die Angst, auf einmal nicht mehr als so leistungsfähig angesehen zu werden. Nach dem Motto, auch erst musste man auf die Rücksicht nehmen, weil die kleine Kinder hatte, jetzt müssen wir auf die Rücksicht nehmen, weil die in den Wechseljahren ist.
Ja, ich... I see you. Ja, ich sehe das Problem. Ich sehe das Problem, aber meiner Ansicht nach muss die Lösung sein, das Thema komplett aus der Tabu-Ecke rauszubringen. In dem Sinne, dass es völlig normal sein muss, dass ich über Wechseljahresbeschwerden rede. Hm. Ich habe eine Chefin einer Krankenkasse, die, ich glaube, 25 Jahre schon ihren Job macht, gehört in einer Diskussion. Und die hat gesagt, ich habe da vor meinen Führungskräften gestanden und war schweißüberströmt von den Hitzewallungen. Und dann blieb mir gar nichts anderes übrig, als darüber Witzchen zu machen. Mhm. Ja? Und seitdem, wir können bei uns darüber reden. Wie gesagt, das ganze Klima muss sich ändern. Also genauso wie es sich ja, Gott sei Dank, es hat lange gedauert beim Thema, wenn ich meine Tage habe, bin ich dann vielleicht weniger leistungsfähig und was ist mit dem Kinderkriegen? Also die gesamte sozusagen hormonelle Situation der Frauen. Wir kriegen ja schließlich die Kinder. Und dazu gehört eben auch, dass irgendwann unsere Fruchtbarkeit nachlässt und sich unser Körper wieder hormonell umbaut. Das muss besprechbar sein, wenn ich da Beschwerden habe. Und ja, wenn eine Frau sagt, ich möchte darüber nicht reden, würde ich das als Führungskraft akzeptieren. Aber dann würde ich hinterher schieben, ich bin immer für dich da, wenn was ist. Ja. Das weißt du.
Wenn die Frauen sagen, okay, mit meiner Führungskraft will ich dann nicht unbedingt drüber sprechen, aber in ihrer Studie haben sich viele auch gewünscht, sie würden sich schon gerne austauschen. Da musste ich dann an diese Menopause-Cafés in England denken. Wäre das vielleicht auch so eine Möglichkeit, so eine Art Menocafé am Arbeitsplatz einzurichten, wo sich sozusagen wechselnde Frauengruppen einmal im Monat treffen und dort auch eben einfach sprechen können, über wie es ihnen geht?
Also erstmal grundsätzlich ja, und ich habe auch schon davon gehört, dass das, also ich habe ganz, um mal ein konkretes Beispiel zu sagen, der Flughafen in München beschäftigt sich mit dem Thema Wechseljahre am Arbeitsplatz und die haben eben schon Informationen, die sind sozusagen in Phase 2 jetzt, also die haben schon Informationsveranstaltungen gehabt, wo natürlich nur Frauen hingegangen sind und sie versuchen das jetzt auf Führungskräfte auszurollen und sie wollen Menocafés anbieten. Also erstmal als Angebot, das kann man gerne testen, kostet ja nichts. Ich würde natürlich zurückhaltend sein zu sagen, das ist während der Arbeitszeit. Aber jetzt mal ganz im Ernst, also ich selber und ich habe auch reichlich unter den Symptomen der Wechseljahre gelitten und weder hat irgendeiner meiner betreuenden Ärztinnen oder Ärzte das Wort Wechseljahre jemals erwähnt als Ursache für meine Beschwerden und ich habe auch am Arbeitsplatz nicht drüber geredet. Mhm. Wenn ich mir jetzt vorstelle, bei meinem Arbeitgeber, dem Land Berlin, gäbe es bei mir in der Hochschule ein Menocafé, würde ich da hingehen und mit Frauen, die ich unter Umständen nicht kenne, aus anderen Abteilungen über meine Probleme reden, sage ich eher mal, wahrscheinlich nicht so.
Ich kann nur sagen, bei uns in der Redaktion, seitdem ich diesen Podcast mache und auch offensiv über dieses Thema spreche, ist schon so eine Offenheit entstanden. Und bei uns ist dann manchmal in der Teeküche sozusagen, wenn man sich da über den Weg läuft, dass dann doch darüber sehr offen und gefragt wird, gesprochen wird. Und
ausgezeichnet.
Ausgezeichnet. Das hat schon was bewegt hier.
Ja, das ist das, was ich meine. Es muss aus der Tabu-Ecke raus, muss ein Thema sein, über das man redet, genauso wie über, mein Gott, die Kleine hat letzte Nacht gezahnt, genau. Ich habe kein Auge zugetan, ich habe Rücken oder irgendwas anderes.
Ja, weil wir den Ruheraum hatten, ne? Ich will ihn ja nochmal aufgreifen. Ich kenne das von früher noch, ich weiß gar nicht, ob es sowas bei uns im Unternehmen noch gibt, aber das wünschen sich die Frauen ja durchaus auch, ne? So ein Rückzugsort, wenn es mal gerade irgendwie besonders schlimm kommt oder vielleicht auch mal, wo man ein bisschen Sport machen könnte.
Ich hatte eine sehr interessante Diskussionsrunde, an der ganz viele Lehrerinnen teilgenommen haben, die für mich so ein Augenöffner war. Also als eine besonders betroffene Gruppe von Frauen. Die Lehrerinnen haben gesagt, wir haben nichts an der Schule, wohin wir uns auch nur mal für 5 Minuten zurückziehen können. In der Pause ins Lehrerzimmer zu gehen, ist der falsche Ort. Die haben gesagt, bevor wir wahnsinnig werden, schließen wir uns im Klassenzimmer ein. So ungefähr. Das fand ich schon sehr dramatisch. Und die haben gesagt, ein Ruheraum wäre himmlisch. Ich habe sehr viel über das Thema nachgedacht und in den westlichen Bundesländern gab es das leider nicht als Angebot. Also ich kann da gar nichts aus eigener Erfahrung berichten. Ich finde das im Prinzip natürlich gut. Ich habe den Luxus, dass ich relativ viel im Homeoffice arbeite und ich kann mich einfach zu Hause mal 20 Minuten auf die Couch legen. Sowas stelle ich mir auch vor, dass das für Frauen übrigens vielleicht ja auch für Männer, der müsste ja nicht notwendigerweise auf Frauen beschränkt, wäre sinnvoll wäre. Nur wenn ich einen Ruheraum habe, in dem 10 Liegen stehen und ein Kommen und Gehen ist und Frau Simonsen kommt rein und rollt ihre Yogamatte aus und macht den abwärts gerichteten Hund, dann kann ich mich nicht richtig entspannen. Ja, also ich habe hab im Moment noch nichts vor den Augen, wie ich das machen würde. Also das muss man wahrscheinlich auch wieder an die betrieblichen Bedingungen anpassen. Und da möchte ich noch was erzählen, was ich aus einem Firmenvortrag gehört habe, was mir im Gedächtnis geblieben ist. Da hat eine Außendienstlerin geredet und die hat gesagt, wisst ihr Leute, nur dass ihr es mal wisst, ich halte übrigens auch manchmal 10 Minuten, bevor ich mit dem Auto zu Hause bin, an und schlafe 5 oder 10 Minuten, weil ich merke, ich kann nicht mehr. Also da haben wir das Thema Ruhepausen auch diskutiert. Und sie hat gesagt, und das hilft mir total. Ja, aber nochmal, die Lehrerin kann das nicht. Die kann auch nicht in ihr Auto gehen und da die Augen zumachen. Also ich glaube eben zum Beispiel für Schulen, müsste man überlegen, ob man das nicht anbieten kann und wie man das ausgestaltet.
Man könnte ja auch kleine Abteilungen so ein bisschen schaffen mit Sichtschutz oder so.
Ich denke an so kleine Kapselhotels. Ja. Also einfach kleine sozusagen Pods, die man irgendwo hinstellt und dann hat man die für 20 Minuten oder eine halbe Stunde. Und ich denke, dass auch die Männer, die schlecht geschlafen haben, vielleicht von so einem Angebot profitieren könnten. Und ja, die Yogamatte ausrollen finde ich auch natürlich gut für die Pause. Auf jeden Fall.
Ich habe gerade spontan gedacht, Frau Rummler, als Sie begonnen haben zu erzählen, habe ich gedacht, von der Vertreterin dachte ich, ja klar, die kann ja ihr Auto irgendwo mal hinstellen, gar nicht kurz bevor sie zu Hause ist, sondern auch zwischen Besuchen von Kunden, die ist im Auto. Und aber das ist ja im Grunde was Arbeitgeber oder Betriebe auch für eben nicht Wechseljahrsfrauen anbieten könnten. Und jetzt oute ich mich mal. Ich kann mich zum Beispiel erinnern, dass ich in der Schwangerschaft, ich hatte eine sehr unkomplizierte Schwangerschaft. Ich habe mehrere Kinder, also die erste war total unkompliziert. Ich habe ganz lange gearbeitet noch. Aber ich habe mich dann in der Mittagspause heimlich in einem Raum eingeschlossen und mich mal 20 Minuten hingelegt und habe immer gedacht, hoffentlich findet mich hier keiner. Weil mir das so peinlich war. Also im Grunde diese Angebote, das finde ich eine gute Idee. Das können natürlich nicht alle leisten und Sie haben völlig recht. Sie machen dann einen Ruheraum in der Schule. Da können sich jetzt nicht alle tummeln. Aber grundsätzlich sollte es auch akzeptiert werden, dass jemand sagt, ich muss mich mal eben 10 Minuten ablegen.
Und es gibt ja eigentlich auch dieses betriebliche Gesundheitsmanagement in den größeren Unternehmen. Da sollten doch vielleicht so generell so Kurse rein, die sich auch mit Wechseljahresthemen befassen, kann vielleicht auch mal ein Yogakurs sein oder mal ein Entspannungskurs und auch so Aufklärungskurse, oder?
Das machen die betrieblichen Gesundheitsmanagement-Leute ja ansatzweise auch schon. Also viele von denen, die mich kontaktieren, sind aus dem Bereich. Kommen aus dem Bereich. Also es gibt verschiedene Ansatzmöglichkeiten, aber im Prinzip ist das neben den Betriebsärzten, die der Frau Schaudich ja zum Beispiel näher sind, Mediziner mit Mediziner untereinander sind, die BGM wird das abgekürzt, Leute, durchaus diejenigen, die sich damit beschäftigen. Und ja, ich finde auch Hormon-Yoga als Angebot, wenn man ein großes Unternehmen ist und ein vielfältiges Angebot hat, ist großartig. Also es gibt seit Jahrzehnten schon Programme für Frauen in hormoneller Umstellung im Yoga. Also ich würde sowas anbieten, wenn ich Arbeitgeber wäre. Und auch andere Sachen. Und wie gesagt, die sind genau ähnlich wie die Betriebsärzte auch schon sensibilisiert.
Wie funktioniert das eigentlich? Was ist so, also Sie werden wahrscheinlich ja von Personalabteilung oder vom betrieblichen Gesundheitsmanagement angeschrieben, aber ist das mehr so eine persönliche Initiative dann, weil vielleicht dort gerade Frauen in den Wechseljahren arbeiten? Also wie nehmen Sie das so wahr? Oder sind das wirklich Chefs, die das dann anweisen, dass wir das jetzt machen? Oder ist das eher so immer aus einer Betroffenheit heraus?
Das ist oft aus einer Betroffenheit raus, aber nicht immer. Gelegentlich, also wie gesagt, bei mir wird es jetzt gerade, die Vortragsanfragen werden größer, also für größere, für hunderte von Leuten, irgendwo auch für Führungskräfte und so weiter. Also es weitet sich aus, so wie der Kieselstein, der ins Wasser fällt, also die Kreise werden größer, aber es kommt häufig aus einer Betroffenheit. Und dann höre ich eben immer wieder, ich habe gestern mit einem Unternehmensvertreter gesprochen, der dann gesagt hat, ja, also eine Kollegin von mir hat gesagt, du musst unbedingt die Frau Rummler da einladen. Unbedingt musst du das machen, unbedingt. Und dann hätte er überhaupt erstmal geguckt und der war völlig verwirrt, hat gesagt, ja, ich konnte nur in ihre Studie blättern, aber das ist ja unglaublich, was sie da rausgefunden haben und so. Ja, das ist wie im wirklichen Leben. Mund-zu-Mund-Propaganda.
Und wenn jetzt die Frauen nicht im betrieblichen Gesundheitsmanagement arbeiten, könnte man aber sagen, wendet euch doch mal an die. Sucht euch dort Frauen, die vielleicht in eurem Alter sind und vielleicht könnt ihr da sozusagen auch was anstoßen in die Richtung, ne?
Ja, ich habe noch eine Idee, weil da bin ich nämlich auch gerade in Verhandlungen mit den Gewerkschaften, die Betriebsräte, die ja teilweise auch sozusagen Gesundheitsleute haben, also eine Zuständigkeit, jemand ist für das Thema Gesundheit zuständig. Auch da könnte ja mal die Initiative ans Unternehmen gehen.
Also ich kann es bestätigen mit diesem Gesundheitsmanagement, was ich ganz am Anfang gesagt habe, bei der Edeka war es tatsächlich die Abteilung für Gesundheitsmanagement. Und mit denen bin ich dann ja auch in die Handelskammer und es waren alles keine Betriebsärzte, sondern dieses Gesundheitsmanagement der Betriebe und haben es dort, da gibt es auch so Arbeitskreise für Gesundheitsmanagementbeauftragte und da habe ich es vorgestellt. Interessanterweise weiß ich aber auch aus einem der Betriebe, wo ich war, dass es von einem männlichen Vorstand die Idee an das Gesundheitsmanagement des Betriebs weitergegeben wurde, mach doch mal was für die Wechseljahre. Ich gebe zu, ich hatte die akute Fantasie, dass wahrscheinlich die Gattin des männlichen Vorstands da gerade ein Problem hatte.
Oder
das
er hat
weiß
unseren
ich
Podcast
nicht
gehört, Frau Schaudig.
Ja, das war noch vor dem Podcast, Frau Simonsen. Könnte sein, ja. Aber es hören aber auch Männer den Podcast, das weiß ich. Ja.
Frau Rummler, vielleicht so als Schlusswort. Was gewinnen denn Unternehmen, die sich dem Thema Wechseljahre widmen?
Fittere Mitarbeiterinnen, fittere und motiviertere Mitarbeiterinnen.
Das ist kurz und knapp und an dieser Stelle beenden wir unser Gespräch. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Frau Dr. Schaudig, bei Frau Professor Rummler, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Hat mir wieder viel Spaß gemacht.
Ja, ganz herzlichen Dank.
Ja, ich fand es toll, dieses Gespräch. Ich glaube, viele Frauen, die zuhören, werden was mitnehmen. Und vielleicht auch die Männer aus den Betrieben.
Und in der kommenden Folge in 2 Wochen nehmen wir uns mal wieder Zeit für eure Fragen. Es gibt nach wie vor viele Fragen rund um die Hormontherapie. Zum Beispiel, wie nehme ich die Hormone eigentlich zyklisch, wenn ich ein völliges Blutungsdurcheinander habe? Ab wann kann ich die Hormone dann dauerhaft durchnehmen? Und was, wenn ich das Progesteron auch vaginal nicht vertrage? Und warum verschreibt die Frauenärztin statt bioidentischen Hormonen eine Antibabypille? Was mache ich, wenn die Myome unter der Hormontherapie wachsen? Und für wen ist eigentlich das hormonelle Medikament Riego geeignet? Das soll ja gegen Myome und gegen Endometriose eingesetzt werden. Das werden wir alles besprechen in 2 Wochen. Ich hoffe, ihr hört uns dann wieder zu. Jede Folge von Hormongesteuert findet ihr zum Nachlesen auf der Seite des MDR. Und die wichtigsten Informationen, die fassen unsere Kolleginnen von Brisant immer schön kompakt zusammen. Die Links zu beiden Seiten, die findet ihr in den Shownotes. Ihr könnt uns auch weiterhin gern schreiben an hormongesteuert@mdraktuell.de und wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns fleißig weiterempfehlt. Erzählt es euren Freundinnen, Kolleginnen, Partnerinnen und Partnern. Hormongesteuert hört ihr kostenfrei in der App der ARD Audiothek.
Hormongesteuert, der Wechseljahre-Podcast mit Dr. Katrin Schaudig.